Sich gesund zu ernähren, das steht bei vielen Menschen auf der To-Do-Liste ganz weit oben, vor allem wenn man im Job und im Büro viel leisten will. Außerdem ist das Ernährungsthema ein Milliardenmarkt, bei dem viele Anbieter ein sehr gutes Geschäft machen. Darüber spreche ich heute hier im Podcast mit meiner Kollegin, der Journalistin Sandra Casalini. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Sandra.
Hallo Tim.
Dein Redaktionsteam und du, ihr habt euch ja intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Sag mal ganz kurz zusammengefasst, was sind denn eure wichtigsten Ergebnisse zum Thema Ernährung?
Also ich glaube, unser Fazit ist, dass kaum eine Branche so wahnsinnig schnell gewachsen ist wie die Ernährungsbranche. Also als ich ein Kind war, hat vielleicht meine Mutter mal irgendwie eine Ananas-Diät gemacht, die sie in einer Zeitung gesehen hat oder so. Und heute scrollst du durch deine Social-Media-Pages und du siehst Programme, Philosophien, Coachings, Pillen, Pulver, all die Sachen, die du irgendwie nehmen sollst. Und da ist einfach ein gigantischer Markt dahinter.
Ja, das geht mir auch so. Wenn ich Facebook aufmache, springen mich diese ganzen Angebote direkt an. Und ich habe das Gefühl, jetzt zum Jahresanfang, gute Vorsätze, da hat das Thema Fitness, aber vor allem auch Ernährung besonders Aufwind.
Absolut. Also natürlich, gerade wenn wir von einem Markt ausgehen, versuchen die das ganze Jahr durch an Mann und an die Frau zu bringen. Aber im Januar ist natürlich eben, wie du gesagt hast, mit den guten Vorsätzen, da platzen ja auch alle Fitnessstudios aus der Nähe. Irgendwie 3 Wochen später sieht es nachher schon wieder anders aus.
Das ist aber nicht gelohnt.
Ja, genau. Und auf Social Media siehst du all das, eben die Pillen und Pulverli und die Leute stürmen das Geschäft und eben vielleicht so in 2-3 Wochen sieht es schon wieder ein bisschen anders aus.
Wenn wir schon über Vorsätze reden. Wie sieht es bei dir aus? Also ich ertappe mich ja öfter mal dabei, neben dem Laptop dann noch schnell was zu essen. Ich weiß natürlich, dass das überhaupt nicht gesund ist und das ist einer meiner Vorsätze für dieses Jahr, das vielleicht mal ein bisschen abzustellen und sich generell mehr Zeit fürs Essen zu nehmen, also mehr bewusst zu essen. Hast du nach der Recherche jetzt Ernährungsziele für 2025 schon aufgestellt?
Ich glaube, mein Problem ist mehr, dass ich nicht so wahnsinnig gut bin im Einhalten von Vorsätzen, erfahrungsgemäß.
Ja, das geht mir auch so.
Und darum versuche ich es, glaube ich, einfach mal mit gesundem Menschenverstand. Ich meine, im Grunde wissen wir ja alle, dass es gesünder ist, wenn wir einen Apfel essen, als wenn wir Cremeschnitte essen, oder? Ich habe das Glück, dass ich nicht so wahnsinnig gern Süßes habe, im Gegensatz zu dir.
Wieso?
Du bist der, der gerne Schokolade hat.
Sieht man das
oder?
In der Redaktion?
Nein. Es ist allgemein bekannt, sagen wir so.
Ah, okay. Sehr gut.
Du machst es aber mit Fitnesswett, gell? Du kommst jeden Tag mit dem Velo arbeiten. Das
genau.
Mache ich natürlich nicht.
Da arbeite ich dann die ganzen Schoki wieder ab. Und du? Sonst noch irgendwelche Vorsätze?
Ich versuche es wirklich einfach, mich so ein bisschen halbwegs gesund zu ernähren, was ich jetzt auch ein bisschen als gesund empfinde und ein bisschen fit bleiben. Aber ansonsten nicht übertrieben.
Zum Thema Fitness, da fällt mir oft ein, dass man sich ja gut analysieren kann oder es gibt viele Angebote, wo einem gesagt wird, sie müssen in diese Klinik gehen, sie können das Angebot nutzen, da gibt es was für Manager, für Managerinnen, für jeden Beruf sozusagen. Wenn ich jetzt zum Start meiner Gesundheitsreise meine Fitness und meinen allgemeinen Gesundheitszustand testen möchte, da stolper ich oft auch online über den BMI, also den Body Mass Index. Habe ich gleich auch eingetippt. Ist das so die wichtigste Kennzahl beim Thema Fitness und Ernährung oder ist das Quatsch?
Nicht mehr. Mein Kollege Jonas hat sich mit einer Ärztin vom Team Sporternährung vom Hirslanden Medical Center unterhalten. Und dort ist ganz klar der BMI, also der Body Mass Index, also einfach das Verhältnis von Größe und Körpergewicht, nicht mehr das, wo man sich dran misst. Und das ist, glaube ich, auch richtig, weil wir haben alle so ein bisschen die Geschichte mitbekommen von super topfitten, durchtrainierten Menschen, kein Gramm Fett, sehr viel Muskeln, sind bei irgendwelchen Versicherungen nicht angenommen worden, weil ihre BMI zu hoch war. Mhm. Und das ist ja total absurd, oder? Also das ist, glaube ich, nicht das, was tatsächlich darauf ankommt. Es gibt einen neuen Wert, laut Sporternährungsexperten. Der heisst WHR, Waist-to-Height-Ratio. Und ganz kurz gesagt ist das so, dass wenn deine Taille breiter ist als deine Hüfte,
ich gucke gerade an mir herunter,
dann ist es nicht wahnsinnig gut für Gesundheit.
Ich glaube, ich bin noch im Rahmen.
Ja, ich glaube, das sind ja, es ist ja wie gesagt, das ist ein Anzeichen, dass vielleicht deine Gesundheit nicht so gut könnte sein. Ansonsten gibt es natürlich, wenn du es genau wissen willst, gibt es ganz, ganz viel Körperanalyse, Bluttest und so weiter, wo man machen kann in den entsprechenden Zentren.
Du hast erwähnt, das ist ein Riesengeschäft. Wir sind ja hier im Wirtschaftspodcast. Jetzt machen wir heute mal zum Jahresanfang ein bisschen mehr Fitness und Ernährung im Podcast statt Hardcore-Wirtschafts-News. Ist ja auch mal interessant. Aber es ist natürlich, wie ich gesagt habe und du auch erwähnt hast, ein Riesengeschäft. Also das spiegelt sich ja in vielen Bereichen. Also auch mit Schweizer Bezug. Also Nestle ist weltweit ganz weit vorne, spielt mit in diesem Ernährungsgeschäft. Es gibt ganz viele Angebote, du hast es erwähnt, von Coaching, Fitness und sonstigen Ratgebern in Online, in Print und wie auch immer, die uns da überfluten und die machen auch ein gutes Angebot und verdienen damit sehr viel Geld. Und was man auch nicht vergessen darf, der Markt für Vitamine und Mineralstoffe in der Schweiz, der ist natürlich auch stark im Aufschwung. Also wir geben immer mehr Geld für diese Dinge aus, die wir, Pulver hast du glaube ich genannt, oder Pillen, die wir da einwerfen.
Pille,
da werden Millionensummen ausgegeben. Aber lassen wir das mal hinter uns. Wie ist denn deine Einschätzung und was sagen denn die Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater, mit denen ihr jetzt gesprochen habt? Lohnt es sich denn, da solche Zusatz- und Ergänzungsmittel einzuwerfen, um sich gut zu ernähren?
Also die Antwort von Seiten Expertinnen wäre relativ einfach. Nein. Wobei man da auch muss wissen, dass es wirklich immer Ausnahmen gibt. Also, dass du Mangelerscheinungen hast wegen Krankheiten. Oder dass man zum Beispiel spezielle Ernährungsweisen wegen Allergien muss einhalten muss. Also, Studien zeigen, dass zum Beispiel eine ketogene Ernährung gut ist bei Epilepsie-Patienten. Also sie schränkt die Anfälle ein. Und da kann es natürlich schon sein, dass man da die ein oder andere Ergänzung nehmen muss. Aber wenn man von ganz normalen, Anführungs- und Schlusszeichen, gesunden Männern und Frauen ausgeht, dann ist es so, dass wenn wir uns ausgewogen ernähren würden, würden wir keine Ergänzungsmittel brauchen. Das Problem ist, wir haben verlernt, einfach normal, ich sage es einmal so, zu essen, weil wir ein totales Überangebot haben. Wenn wir da irgendwo in einen Detailhändler gehen, kaufen wir Sachen ein, die endlose Zutatenlisten haben und das und das und jenes. Wir tun uns nichts Gutes mit dem. Wir merken irgendwann selber, wir tun uns nichts Gutes. Und nachher versuchen wir dem entgegenzuwirken mit total absurden Diäten.
Und wir werden bombardiert überall. Du hast ja schon erwähnt, auf Facebook und Co. Dauernd gibt es neue Angebote und da wird uns immer erzählt, was wir zu nehmen und nicht zu nehmen hätten.
Genau.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Trotzdem wissen wir ja, dass gute Ernährung auch mehr Produktivität und mehr Wohlbefinden bedeutet. Gibt es denn da eine Ernährungsphilosophie, die sich jetzt besonders eignet, auch also für so Menschen wie wir, die jetzt sehr viel leisten wollen und im Büro unterwegs sind und die ganze Zeit im Job viel unterwegs sind?
Das Problem fängt ja schon beim Wort an, oder? Beim Wort Philosophie. Es suggeriert einen Hyperfokus aufs Essen bis hin zu irgendeiner Ersatzreligion. Und dort läutet bei allen Ernährungsberatern und Beraterinnen, die ich mich jetzt mit ihnen unterhalten habe, alle Alarmglocken. Man sagt, hey, das ist einfach nur schon der Fokus aufs Essen oder auf eine bestimmte Art von Essen ist einfach nicht gesund. Also du hast zum Beispiel extrem von karnivorer Ernährung, die sich nur von tierischen Produkten ernährt, wo Nahrungsfasern total fehlen, aber wo eben im Extremfall auch wirklich gefährlich werden kann. Also wenn du dreimal pro Tag ein Steak isst, je nach Grösse, Gewicht und so weiter, hast du zu viel Protein. Man kann zu viel Protein essen, es schadet deiner Leber. Das Umgekehrte, oder, wer sich vegan ernährt, es ist möglich, aber du musst sehr viel wissen über diese Ernährungsweise und du musst wissen, wie man Sachen kombiniert und das ist einfach wieder ein wahnsinniger Fokus auf das, was du machst, oder? Intervallfasten. Du isst nur zweimal pro Tag.
Also könnte ich nicht.
Fünfmal.
Ja, genau.
Aber das heisst, du musst alles um die zweimal pro Tag irgendwie umplanen, oder? Animal-based, low-carb, was machst du in der Kantine? Oder? Es ist sehr, sehr oft recht kontraproduktiv, wenn man das Gefühl hat, man steigert seine Leistung mit irgendetwas, wo man macht und merkt aber nachher, man rennt eigentlich den ganzen Tag dem nach, wo man irgendwie als gesunde Ernährung betrachtet. Das ist ja schlussendlich auch nicht mehr wahnsinnig förderlich für deine Leistung im Job.
Und was wäre denn dann gut für die Produktivität oder fürs Wohlbefinden?
Es klingt relativ langweilig, aber es wäre wirklich einfach normal. Also eben, normal, was wir als normal empfinden, gibt es halt fast nicht mehr. Aber es wäre einfach wirklich eine gesunde Mischkost. Es gibt die sogenannte mediterrane Ernährung. Und das ist ein Spoiler, das ist die allereinzige, wo uns alle Ernährungsexpertinnen und Experten gesagt haben, sie können die zu 100% empfehlen.
Jetzt hast du gerade schon einige Begriffe auch hier in den Raum geworfen, was Ernährungsrichtungen und Philosophien angeht. Karnivore, Ketogene, ich weiß gar nicht, wie man das alles ausspricht, vegan, das kenne ich noch. Du hast gerade von mediterran gesprochen. Hat die jetzt besonders viele Anhänger? Ist sie besonders gut? Oder sind jetzt die vielen Ernährungsberaterinnen und Berater, mit denen du gesprochen hast, da wirklich am meisten überzeugt von?
Es ist vor allem die einzige Ernährungsweise, wo mehrere Studien bezeugen, dass sie uns wirklich gut tut. Das heisst, dass unser Körper ausreichend all das überkommt, was er braucht. Es heisst nicht, dass die anderen total nicht funktionieren. Also man kann zum Beispiel sich relativ gut vegetarisch ernähren. Man muss einfach mehr Wissen darüber haben, wie wenn du einfach eine Mischkost isst, ist eine normale, wo du nicht wahnsinnig viel musst nachdenken.
Und mediterrane Ernährung, Schoki ist da nicht mehr drin, oder?
Doch, einfach nicht so viel.
Okay.
Also es ist das, wo du kennst, wie man sich so im Mittelmeerraum allgemein ernährt. Also nicht die touristische Version, wo einfach Pizza, Pasta und Gelato auf den Teller kommt, sondern es ist eine Mischkost aus Protein, also Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Tofu, Nahrungsfasern, Gemüse und Kohlenhydrate, also Herdöpfel und Reis. Und gerade wenn wir beim Letzten sind, Herdöpfel und Reis, ganz, ganz viel von den anderen Philosophien, die ja wirklich sehr fest auf die Verminderung von Kohlenhydraten setzen. Und Ernährungsberater kämpfen gegen den Trend, die Kohlenhydrate zu verteufeln. Weil sie machen nicht per se dick. Sie machen dick, wenn man zu viel konsumiert. Mhm. Und unser Hirn braucht Kohlenhydrate.
Vor allem, wenn man viel schafft im Büro.
Das ist ja so. Und ja, halt wie so ein das Gefühl, uns fehlen mittlerweile auch ein bisschen die Vorbilder in Sachen Produktivität und gute Ernährung.
Wie meinst du das, Vorbilder?
Also ich habe jenste so Spitzenmanager, Top-Banker im Kopf, wo ich bei Interviews, wenn sie nach ihrem Alltag gefragt werden, lese, ja, sie stehen am Morgen um 5 Uhr auf und nachher gehen sie 10 Kilometer rennen und nachher trinken sie einen Kaffee bis 12 und dann am Mittag essen sie 2 Eier und zwischendurch noch vielleicht ein Stück Bulle und dann arbeiten sie 12 Stunden. Und wir haben alle das Gefühl, das ist der totale Gipfel von der Produktivität, aber eigentlich ist es wirklich der direkte Weg in ein Burnout, inklusive Essstörung.
Aber seien wir ehrlich, ich meine, viel Zeit haben wir alle nicht. In vielen Branchen ist der Druck und der Drang zu mehr Effizienz und Kosten zu sparen ohnehin groß. Da nimmt sich kaum jemand Zeit fürs Thema Ernährung. Oder wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, es würde sich lohnen. Ich glaube, es ist ja nicht etwas, wo du über ganz, ganz lang musst machen. Es ist etwas, wo du mal ein bisschen Zeit musst investieren, vielleicht für eine Umstellung. Also was sich zum Beispiel sicher lohnen würde, ist ein bisschen früher aufstehen und richtig zu Morgen essen. Das ist das, was viele von uns nicht machen. Oder? Ich sehe so viele Leute, wenn ich mit dem Tram komme, die essen irgendein Gipfeli und hauen sich einen Energydrink hinterher. Was passiert nachher? Am 11 Uhr hast du Hunger und rasest durchs Büro und suchst irgendetwas zu essen oder du versuchst trotzdem konzentriert weiterzuarbeiten.
Was wahrscheinlich nicht gelingt.
Was auch nicht funktioniert. Und wenn du daheim richtig zu Morgen gegessen hast, bist du bis um 12 Uhr satt und du bist an deinem Kompi und du bist und du schaffst, oder? Ich glaube, es geht weniger darum, wahnsinnig viel Zeit und Energie reinzustecken, sondern andere Entscheidungen zu treffen.
Aber mittags bin ich dann zum Business Lunch eingeladen, schön große Portion, vielleicht noch ein Glas Wein dazu. Willst du mir jetzt nicht ausreden, oder?
Nein, nicht unbedingt, aber irgendwie am Nachmittag um 3, 3:30 schlafst du einfach ein, oder?
Ja, also
das ist, und auf der anderen Seite, wenn du eben nur ein Salätli isst, hast du am Nachmittag um 3, 3:30 wieder Hunger.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Klar, die Situation kennen wir alle, aber gibt es vielleicht so ein paar Tipps und Tricks zum Thema kalte Küche für Bürolisten oder für, vielleicht gibt es auch eine warme Küche für Bürolisten. Also was kann ich so als berufstätiger Mensch, der natürlich viel im Kopf hat und viel auf der Agenda, ja, mit wenig Aufwand machen, damit ich mich gut und ja, gesund ernähre?
Eben, ich glaube, da geht es wirklich in erster Linie um die Entscheidungen, die du fällst. Wenn du am Morgen irgendwie in deinem Grossverteiler stehst oder so, und du bist dir gewöhnt, das Gipfel zu greifen und einen Energy-Drink, nimm halt vielleicht einmal ein Vollkornbrötchen mit Käse und einen normalen Kaffee. Es nützt schon viel mehr und das ist wie so die eine Entscheidung, die du mal anders getroffen hast am Morgen. Weil am Ende sind es Gewohnheiten, die wir als zeit- und aufwandsparend empfinden, oder? Und wenn man die einmal geändert hat, und es geht übrigens gar nicht so lange, bis sich neue Gewohnheiten eingeschlichen haben, es geht etwa 2, 3 Wochen.
Ich wollte gerade sagen, es braucht so 2, 3 oder 4 Wochen, einen Monat, bis man mal drin ist im neuen
Genau.
Rhythmus.
Und dann ist der Aufwand auch gar nicht mehr so wahnsinnig gross. Übrigens, einer von meinen Kollegen hat eine sehr intensive Recherche betrieben und sehr konkrete Tipps, was die ganzen Grossverteiler anbieten, die gut sind für Leute im Büro, die sich gesund ernähren wollen.
Und als Unternehmen, was kann man da machen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gesund ernähren?
Ich glaube, also das Angebot von Wasser und vielleicht so ein bisschen Obst und Früchte ist sicher ein Budgetposten, der sich lohnen kann. Weil wenn Äpfel und Mandarinen rumliegen, gehst du vielleicht als Mitarbeiter nicht unbedingt Jockey suchen, wenn etwas anderes gerade da ist. Und dann denke ich, dass einfach ein gutes Beispiel ist immer noch der beste Weg. Ich meine, wenn du als Chef jeden Mittag ein Salätli pickst in deinem Büro, dann habe ich als Angestellte ein schlechtes Gewissen, um normal zu Mittag essen zu gehen, oder? Also, das ist wahrscheinlich.
Wir werden gleich in der Kantine richtig zuschlagen, Sandra. Mach dir keine Sorgen. Aber ehrlicherweise geht es ja bei ganz vielen Menschen bezüglich gesunder Ernährung ja dann auch ums Abnehmen, oder? Das ist doch schon das Thema, was die meisten dann umtreibt.
Unbedingt. Also, es ist ja fast nur ein bisschen eine Ausrede. Weißt, es geht um Gesundheit, es geht sehr vielen ehrlicherweise ums Abnehmen. Und der Witz, oder das Lustige ist ja, ernährungstechnisch ist Abnehmen sehr unkompliziert. Zu Gewichtsverlust führt ausschließlich ein Kaloriendefizit. Also ausschließlich musst du mehr Kalorien verbrauchen, als dass du zu dir nimmst.
Das tönt so einfach.
Und dann nimmst du ab. Und wie du das machst, ist wie eigentlich egal. Aber natürlich gibt es auch gesündere und weniger gesunde Wege, um das zu machen. Also wenn du eben tatsächlich eine gesunde Mischkost isst und aber schaust, dass du ein bisschen unter deinem Kalorienverbrauch bist, ist es viel, viel gesünder, als wenn du es machst, zum Beispiel ohne Kohlenhydrat, ohne Zucker, ohne irgendetwas. Das geht wahrscheinlich schneller. Aber sobald du wieder normal isst, ist es einfach gerade wieder zugenommen. Und dann gibt es, was das Thema Abnehmen betrifft, gibt es natürlich noch Sachen, die eine Rolle spielen außerhalb der Ernährung.
Das ist
etwas sehr, sehr Spannendes. Also zum Beispiel Schlaf, ganz wichtig, wenn du abnehmen willst. Stress, soziale Beziehungen, Emotionen, alles Sachen, die wir nicht so auf dem Schirm haben, wenn wir das Gefühl haben, es geht nur ums Essen und vielleicht noch ein bisschen um Bewegung.
Das tönt spannend. Kannst du das ein bisschen erklären?
Schlussendlich lässt sich, glaube ich, alles so ein bisschen auf den Stress reduzieren. Also es gibt ein Hormon, das heisst Cortisol, das wird ausgeschüttet, wenn wir oder unser Körper Stress hat. Und es ist auch so, dass unser Körper kann sich auch durch Sachen gestresst fühlen, die wir nicht so als Stress wahrnehmen. Eben zum Beispiel durch Schlafmangel. Also wenn wir zu wenig schlafen, ist unser Körper total gestresst, schüttet Cortisol aus. Und Cortisol ist das, was uns vor allem so um die Körpermitte um Fett ansetzen lässt. Und gleichzeitig steigert es halt den Appetit, nach energiereichen Lebensmitteln auch und es unterdrückt das Sättigungsgefühl. Also wir essen mehr, wenn wir Stress haben, wenn wir zu wenig geschlafen haben oder eben wenn wir andersweitig gestresst sind, also zum Beispiel Emotionen. Es gibt sehr viele Leute, die emotionale Esser sind und das gar nicht so richtig merken. Oder dann eben auch, und das ist das, was zum Beispiel eine Ernährungsberaterin mir auch immer wieder gesagt hat, dass das soziale Gefüge, dass wenn du so fest dich auf etwas konzentrierst, wie eben irgendeine Ernährungsphilosophie, dass du nicht einmal mehr gehst auswärts essen mit deinen Freunden oder dein eigenes Essen mitnimmst, weil du willst da
das
und da
Soziale
und da,
leidet
das ganze Soziale, das stresst dich und deinen Körper, ohne dass du es merkst. Und dann ist es viel, viel schwieriger zum Abnehmen.
Hey Sandra, danke dir für die vielen Infos. Das war sehr spannend. Danke für deine Insights. Man kann die vielen Tipps und Tricks und auch die Interviews, die ihr mit den vielen Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberatern geführt habt, zum Thema Ernährung lesen. Nicht nur in der Handelszeitung, dem Blick oder zum Beispiel der Schweizer Illustrierten, also in den ganzen vielen Medien, die wir bei Ringier Medien Schweiz publizieren. Danke dafür. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal. podcast@handelszeitung.ch und wir freuen uns nicht nur, wenn ihr euch meldet, sondern wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, esst gesund. Bis dann. Danke dir, Sandra.
Danke dir.